Also, wenn man heutzutage so eine Bauanleitung für, sagen wir mal, ein Möbelstück übersetzt, dann erwartet man ja eigentlich absolute Präzision.
Ja, definitiv. Da darf nichts schiefgehen.
Genau. Man sieht da eine Skizze von einer Schraube. Daneben steht dann das Wort Schraube. Und die Sache ist erledigt.
Richtig.
Es ist ein ganz simples 1:1 Verhältnis. Das lässt einfach absolut keinen Spielraum für irgendwelche Interpretationen.
Naja, so sollte es zumindest bei IKEA sein.
Ja, genau. Aber sobald wir uns in die Welt antiker Texte begeben, also Jahrtausende alte Überlieferungen, da zerfällt diese Eindeutigkeit plötzlich völlig.
Oh ja, und wie?
Ein einziges, scheinbar simpel übersetztes Wort trägt in solchen Dokumenten auf einmal das Gewicht von ganzen Weltanschauungen.
Das ist wirklich faszinierend.
Und genau da setzen wir heute an. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir nehmen dich heute mit auf eine Reise durch einen Stapel wirklich faszinierender Notizen.
Es geht konkret um ein Transkript.
Richtig, ein Vorlesungstranskript von Robert Vonnoy über alttestamentliche Geschichte, speziell Genesis Kapitel 2 und die Evolutionstheorie.
Und wir werden heute detailliert nachverfolgen, wie ein möglicherweise falsch übersetztes hebräisches Wort...
Ein Wort für Bauholz wohlgemerkt.
Genau, wie dieses Wort für Bauholz am Ende zu einem modernen philosophischen Zusammenstoß mit der knallharten Mathematik der Evolutionstheorie führt.
Aber bevor wir diese Dokumente jetzt komplett aufschlagen, brauchen wir noch einen kurzen Disclaimer für dich.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Kontext, den du da ansprichst. Wir bewegen uns hier nämlich durch ein massives Spannungsfeld.
Absolut.
Wir betreten hier die Schnittmenge von hochkomplexer Theologie einerseits und säkulärer Wissenschaft andererseits. Konkret also die Debatte zwischen Schöpfungsbericht und Evolution.
Und unsere Aufgabe hier ist es nicht, irgendwie Position zu beziehen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wir agieren hier völlig neutral. Wir analysieren ausschließlich, was in Vonnoys Notizen und den von ihm zitierten Quellen steht.
Genau, wir schauen uns an, mit welcher Logik diese Argumente konstruiert sind.
Richtig. Wir schlagen uns auf keine Seite. Wir kartografieren einfach diese intellektuelle Landschaft für dich.
Sehr gut. Also lass uns das mal aufdröseln. Und zwar fangen wir ganz am Anfang an, bei den linguistischen Wurzeln.
In der Genesis.
Genau. In Genesis Kapitel 2, Vers 18, da geht es ja um die Erschaffung der Frau.
Ein sehr bekannter Textabschnitt.
Ja, dieser historisch enorm einflussreiche Satz. Also, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott kündigt dort an, ihm eine, Zitat, Gehilfin zu machen.
Und da geht das Problem oft schon los.
Ja, total. Weil, wenn wir dieses Wort durch unsere heutige moderne soziologische Brille betrachten, dann impliziert Gehilfin fast unweigerlich eine Art Hierarchie, finde ich.
Ja, es klingt schnell nach Unterordnung.
Genau, es klingt nach einer Assistentin oder so einer untergeordneten Rolle, die ihm Kaffee kocht, überspitzt gesagt.
Aber das ist eben genau die Falle, wenn wir moderne Kategorien auf dieses antike Hebräisch anwenden.
Ah, okay. Was sagt Vonnoy dazu?
Vonnoy betont in seiner Analyse der Quellen ganz klar, dass ein Blick in theologische Lexika für diesen ursprünglichen hebräischen Begriff ein radikal anderes Bild zeichnet.
Echt? Wie radikal?
Also die Definition dort beschreibt eine Hilfe, die dem Mann gleich und angemessen ist. Das entscheidende Konzept ist hier Korrespondenz.
Okay, also keine Assistentin?
Nein, sie ist sein Gegenüber auf absoluter Augenhöhe. Wenn man den Kontext von Genesis 1 heranzieht, wo beide Geschlechter gleichermaßen im Bilde Gottes geschaffen wurden, dann steht diese sogenannte Gehilfin völlig gleichwertig vor Gott.
Wahnsinn!
Laut Text wurde die Frau geschaffen, um den Mann auf einer ontologischen Ebene zu ergänzen, nicht um ihm irgendwie funktional zu dienen.
Das ändert die Perspektive natürlich komplett. Vonnoy beschreibt in diesem Zusammenhang ja auch diesen Moment, in dem Adam die Tiere benennen soll, richtig?
Ja. Genau. Ein ganz wichtiger Abschnitt.
Weil, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, dann war das ja keine simple Etikettierungsaufgabe, so nach dem Motto, du bist ein Hund, du bist eine Katze.
Nein, es war viel tiefgreifender.
Es war im Grunde wie so eine gigantische Inventur der Schöpfung. Stell dir vor, du baust ein riesiges, komplexes Puzzle zusammen.
Ein gutes Bild.
Du hast da tausende von Teilen und du scannst jedes einzelne Teil ab. Und irgendwann realisierst du,
dir fehlt etwas.
Genau. Du merkst, dass das eine spezifische Puzzleteil, das exakt zu deiner eigenen Form passt, das genau deine Lücke füllt, in diesem ganzen riesigen Haufen einfach nicht existiert.
Richtig. Und genau durch diese analytische Aufgabe wurde Adam sich überhaupt erst seines fehlenden Gegenübers bewusst.
Er hat also erst gemerkt, dass er allein ist, indem er alles andere kategorisiert hat.
Ganz genau. Dieser Prozess der kognitiven Erkenntnis ist zentral. Er erkennt seine Andersartigkeit im Kontrast zur Tierwelt. Und erst nach dieser Erkenntnis, also in Vers 21, lässt Gott ihnen einen tiefen Schlaf fallen.
Ah, okay.
Vanoy vergleicht diesen Zustand beinahe mit einer Art antiker Narkose.
Eine göttliche Vollnarkose sozusagen.
Ja, so in etwa. Und damit betreten wir jetzt das Terrain des wohlbekanntesten und am intensivsten diskutierten Details dieser gesamten Überlieferung.
Du meinst die sprichwörtliche Rippe?
Exakt. Die Rippe. Das hebräische Wort, das im Urtext an dieser Stelle verwendet wird, lautet Salab.
Okay, Salab.
Und das Erstaunliche, was Vanoy hier aufzeigt, ist Folgendes. Das ist die absolut einzige Stelle im gesamten Alten Testament, an der dieses Wort mit Rippe übersetzt wird.
Warte mal, wirklich? Die einzige Stelle?
Ja, die einzige.
Aber was bedeutet das Wort denn dann im Rest des Textes? Sprechen wir da über ein völlig anderes Körperteil oder was?
Nein, kein Körperteil. Es wird fast ausschließlich mit Seite übersetzt.
Seite?
Ja, und zwar oft im architektonischen oder geografischen Sinn. Vanoy listet da in seinen Notizen mehrere präzise Beispiele auf.
Zum Beispiel?
Im Buch Exodus wird Salab für die Seiten der Bundeslade verwendet.
Okay, das macht Sinn.
In 2. Samuel beschreibt es die Seite eines Hügels.
Eine Hügelflanke, ja.
Und besonders aufschlussreich ist 1. Könige Kapitel 6 beim Bau des Tempels von König Salomo. Dort wird exakt dasselbe Wort für die Zedernholzblätter benutzt, mit denen die massiven Wände des Tempels verkleidet wurden.
Warte. Zedernholzbretter?
Ja, genau.
Aber wie kommt ein Übersetzer von architektonischen Zedernholzbrettern zu einer menschlichen Rippe? Das wirkt doch auf den ersten Blick völlig willkürlich. Da muss es doch irgendeinen sprachlichen Grund geben, oder?
Den gibt es durchaus. Es ist ein klassisches Problem der Grammatik.
Ah, die Grammatik, mal wieder.
Genau, im Hebräischen steht da in Genesis 2,22 nämlich eine Pluralform. Es heißt dort, Gott nahm eine von seinen und dann kommt das Wort Salab im Plural.
Ah, also eine von seinen Seiten.
Ja, die frühen Übersetzer standen da vor einem logischen Dilemma. Sie brauchten etwas am oder im menschlichen Körper, das sich an der Seite befindet und von dem es offensichtlich mehrere gibt.
Verstehe.
Und da sie in anderen Texten gesehen hatten, dass das Wort für mehrere Holzbretter an einer Seite verwendet wurde, wählten sie Rippen als die am ehesten passende anatomische Entsprechung.
Das ist ja Wahnsinn. Eine linguistische Notlösung, die einfach mal die Kulturgeschichte geprägt hat. Und genau das hat ja historisch gesehen auch zu enormem Spott geführt.
Richtig.
Die Quelle greift das ja auch auf. Kritiker haben sich jahrhundertelang darüber lustig gemacht, dass Männer dann rein biologisch gesehen eigentlich eine Rippe weniger haben müssten als Frauen.
Was anatomisch natürlich völliger Unsinn ist.
Absolut. Dabei besagt der linguistische Kern des Urtextes eigentlich nur, dass etwas von der Seite des Mannes genommen wurde.
Ganz genau. Ob das nun buchstäblich eine physische Knochenstruktur war oder eine Metapher für die Entnahme eines wesentlichen Teils seiner Natur, das bleibt laut Vanoy in einer gewissen Unschärfe.
Das ist so spannend. Es öffnet den Text für ganz neue Interpretationen.
Was der Text aber unmissverständlich festlegt, ist der Ursprung. Es wurde etwas vom Mann selbst genommen. Und das katapultiert uns jetzt von dieser rein anatomischen Diskussion direkt in die tiefere philosophische Bedeutung.
Ja, weil Genesis präsentiert hier ja ein extrem, sagen wir mal, intentionales und geordnetes Weltbild.
Richtig.
Also, als Adam aufwacht und die Frau dann zum ersten Mal sieht, verlässt er laut Text ja die normale Prosa. Er spricht plötzlich in poetischen Versen.
Ein ganz markanter Wechsel im Text.
Er sagt, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ich meine, das ist ja kein trockener medizinischer Befund, da schwingt ja eine riesige Bedeutung mit.
Ja, und diese spezifische Formulierung Bein und Fleisch ist im antiken Hebräisch ein feststehender Begriff, er steht für absolute Loyalität und Identität.
Okay, hast du da ein Beispiel aus der Quelle?
Ja, Vanoy zieht hier 2. Samuel 5,1 heran. Dort kommen die Stämme Israels zu König David und schwören ihm quasi die Treue mit exakt diesen Worten. Wir sind dein Bein und dein Fleisch.
Ah, Und die meinen damit offensichtlich nicht, dass sie physisch aus Davids Körper geschnitten wurden, oder?
Natürlich nicht. Es ist eine starke Metapher für eine unzerstörbare Verbundenheit.
Okay, das heißt?
Das heißt, Adam erkennt in diesem Moment nicht nur eine, sagen wir, biologische Ähnlichkeit, er erkennt eine fundamentale Zusammengehörigkeit auf der Ebene der Identität.
Das macht total Sinn. Und Van Noy zitiert an dieser Stelle in seinen Notizen ja den Philosophen Francis Schaeffer.
Ja, ein sehr wichtiger Punkt in der Vorlesung.
Und dessen Argumentation verleiht dem Ganzen noch einmal ein völlig neues philosophisches Gewicht. Schaeffer argumentiert nämlich, dass genau diese spezifische Schöpfungsgeschichte dem Konzept der universellen menschlichen Einheit ihr philosophisches Fundament gibt.
Weil die Menschheit sich aus einer einzigen Quelle differenziert hat?
Genau.
Das ist ein zentraler Gedanke. Wenn die Menschheit nicht aus unzähligen unabhängigen evolutionären Anfängen an verschiedenen Orten der Welt zusammengewürfelt wurde, sondern wirklich von einem realen Ursprung abstammt, dann sind wir alle intrinsisch miteinander verbunden.
Wir sind alle Teil desselben Ursprungs.
Laut Schaffer ist diese ursprüngliche Einheit die absolute Basis für jedes Verständnis von Menschenrechten und Gleichwertigkeit. Man muss diese Einheit nicht künstlich gesellschaftlich konstruieren, weil sie bereits im allerersten Akt der menschlichen Existenz verankert ist.
Und diese, ich sag mal, makroskopische Einheit der Menschheit bricht Van Noy dann in seinen Notizen auf die mikroskopische Ebene der Ehe herunter.
Ja, ein sehr eleganter Übergang in seiner Vorlesung.
In Vers 24 heißt es ja, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und sie werden ein Fleisch sein.
Und was hier wirklich faszinierend ist, diese berühmten Worte stammen gar nicht von Adam selbst.
Ach, echt nicht?
Nein, das übersehen viele Leser völlig. Das ist ein Kommentar des Erzählers der Genesis. Es ist eine übergeordnete narrative Beobachtung, die, nebenbei bemerkt, tausende Jahre später auch von Christus zitiert wird.
Okay, aber hier muss ich die Quelle jetzt mal kurz kritisch hinterfragen.
Nur zu.
Wenn dieser Vers eine Beobachtung des Erzählers ist, wie ist das dann eigentlich zu werten? Also, ist das ein strikter, göttlicher Befehl, den die Menschen ab diesem Zeitpunkt befolgen mussten?
Das ist die große Frage.
Weil ein Skeptiker könnte ja argumentieren, naja, antike Patriarchen haben diese Zeilen einfach rückwirkend in den Text geschrieben, um ihre eigenen gesellschaftlichen Ehegesetze als gottgegeben zu legitimieren.
Ja, das ist exakt der linguistische Knotenpunkt, an dem sich die Gelehrten reiben. Und die Antwort liegt, wie so oft, in der Funktionsweise der hebräischen Grammatik.
Ah, wir sind wieder bei der Grammatik.
Ja, speziell bei der sogenannten unvollkommenen Verbform, dem Imperfekt. Im Hebräischen drückt das Imperfekt nämlich nicht einfach eine abgeschlossene Vergangenheit aus.
Sondern?
Es zeigt eine andauernde, unvollständige oder sich ständig wiederholende Handlung an. Das bedeutet, dieser Satz, ein Mann wird verlassen, kann auf zwei völlig verschiedene Arten gelesen werden.
Okay, welche sind das?
Zum Beispiel der Reformator Johannes Calvin, der interpretierte es als ein zwingendes Mandat. Also, ein Mann muss Vater und Mutter verlassen.
Ein harter Befehl also.
Genau. Van Noy hingegen argumentiert präzise gegen diese imperative Lesart. Er sieht den Vers eher als eine Erklärung eines beständigen soziologischen Fakts.
Hello.
Richtig, der Text erklärt, warum diese tiefe Anziehung existiert und warum Menschen über Epochen hinweg immer und immer wieder den familiären Kern verlassen, um eine neue Einheit zu bilden.
Naja, weil sie laut dem Text ja ursprünglich mal eins waren. Der Drang zueinander ist demnach einfach der Versuch, diese ursprüngliche Ganzheit wiederherzustellen.
Exakt so argumentiert Van Noy. Er verweist hier auch auf den 1. Korintherbrief Kapitel 6.
Worum geht es da in dem Zusammenhang?
Um zu verdeutlichen, dass dieses Ein-Fleisch-Werden weit, weit über reine Biologie hinausgeht. Es impliziert eine umfassende psychologische, emotionale und spirituelle Interdependenz.
Also nicht nur körperlich.
Nein, überhaupt nicht. Zwei Individuen verflechten sich so tiefgreifend, dass sie auf allen Ebenen des Seins interagieren. Van Noy folgert daraus in der Quelle, dass die monogame Ehe keine willkürliche soziale Erfindung ist, sondern quasi in der Blaupause der Schöpfung selbst verankert wurde.
Okay, das ist ein extrem harmonisches, auf Design basierendes Ursprungsmodell. Aber, und hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
An genau diesem Punkt schlägt Van Noy in seiner Vorlesung nämlich einen dramatischen Bogen. Denn dieses geordnete Bild kollidiert ja frontal mit dem modernen wissenschaftlichen Konsens.
Das tut es. Und das ignoriert Vanai auch nicht.
Er übt ja nicht mal Kritik an Mikroanpassungen, oder? Also, dass sich Arten an ihre Umgebung anpassen, das bestreitet er gar nicht.
Nein, Mikroevolution akzeptiert er völlig.
Aber er zieht eine extrem harte Grenze bei der Makroevolution. Also bei dieser wissenschaftlichen Prämisse, dass ungesteuerte, rein natürliche Prozesse und einfach nur zufällige Mutationen ausreichen, um diese gewaltige Kluft von einfachsten primordialen Organismen hin zu hochkomplexem, bewusstem Leben zu überbrücken.
An sein Urteil darüber ist unmissverständlich. Er sagt, diese beiden Systeme, also das designte Ursprungsmodell der Genesis und der ungesteuerte Zufall der Makroevolution, die schließen sich gegenseitig völlig aus.
Da gibt es keinen Kompromiss für ihn.
Nein, laut der Quelle kann man das unmöglich harmonisieren.
Aber der brillante strategische Zug in Van Boys Vorlesung ist ja, wen er dann in den Zeugenstand ruft, um diese naturalistische Prämisse anzugreifen.
Ja, das ist der eigentliche Twist hier.
Er zitiert nämlich keine christlichen Kreationisten oder irgendwelche Theologen, die ihm sowieso zustimmen würden. Er stützt sein Argument auf säkulare, hochdekorierte Wissenschaftler.
Genau. Konkret zitiert er Sir Fred Hoyle und dessen 1981 erschienenes Buch Evolution from Space.
Und das hat mich in den Notizen völlig in den Bann gezogen. Fred Hoyle war ja kein Internetblogger mit so einer wilden Randtheorie.
Ganz und gar nicht. Er war ein weltbekannter britischer Astronom und Mathematiker.
Ein Fellow der Royal Society. Ein Mann, der mit dem christlichen Glauben wirklich absolut nichts verband.
Nichts. Null.
Und dennoch behauptet er, basierend auf reiner Mathematik, dass die Wahrscheinlichkeit für die Darwin'sche Evolution so verschwindend gering ist, dass das Konzept wissenschaftlich unhaltbar wird. Wie kommt er darauf?
Hoyles Argumentation zielt auf den absoluten Ursprung des Lebens in der sogenannten primordialen Ursuppe ab.
Okay, also ganz am Anfang.
Genau. Die klassische Evolutionstheorie postuliert ja, dass sich dort durch ein rein zufälliges chemisches Mischen über Millionen von Jahren hinweg die ersten lebenswichtigen Biomoleküle und Enzyme gebildet haben.
Einfach durch Zufall?
Ja, durch reinen Zufall. Und Hoyle und sein Kollege Ray Fine haben sich hingesetzt und berechnet, wie hoch die mathematische Wahrscheinlichkeit dafür eigentlich ist.
Und was kam raus?
Sie kamen auf eine Chance von 1 zu 10 hoch 40.
1 zu 10 hoch 40. Um das für uns mal kurz einzuordnen, das ist eine 1 mit 40 Nullen.
Lass das mal auf dich wirken.
Das ist absurd. Aber warum ist diese Wahrscheinlichkeit so unfassbar gering? Was genau macht diesen chemischen Prozess denn mathematisch so unwahrscheinlich?
Das Problem liegt schlicht in der schieren Komplexität dieser Bausteine. Ein Enzym ist ja kein zufälliger Klumpen von irgendwelchen Atomen.
Sondern?
Es besteht aus Aminosäuren, die in einer absolut spezifischen, hochkomplexen Reihenfolge angeordnet sein müssen. Und nicht nur das, sie müssen auch exakt dreidimensional gefaltet sein, damit das Enzym überhaupt funktioniert.
Okay, das klingt schon kompliziert.
Hoyle argumentiert, dass diese Biomoleküle explizite Anweisungen für ihren Zusammenbau benötigen. Wenn man nun darauf hofft, dass blinder Zufall diese Aminosäuren in der perfekten Reihenfolge anordnet,
ja,
dann ist das so, als würde man hoffen, dass ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt und dabei zufällig eine voll funktionsfähige Boeing 747 zusammensetzt.
Wow, das ist ein starkes Bild.
Die Mathematik sagt laut Hoyle schlichtweg, es passiert nicht. Selbst wenn das gesamte Universum nur aus dieser Ursuppe bestünde, reicht die Zeit vom Urknall bis heute einfach nicht aus, um dieses Ergebnis durch Zufall zu erzielen.
Das ist auch der Moment, in dem Van Noy in der Quelle so eine Analogie einbringt, die extrem präzise erklärt, warum zufällige Mutationen kein kreativer Prozess sein können.
Ja, die Computeranalogie.
Genau. Er nutzt das Bild von Computercode. Wenn du einen IT-Experten fragst, was passiert, wenn du durch reinen Zufall Fehler in einen komplexen Quellcode einbaust, dann wird er dir garantieren, dass das Programm abstürzt.
Es wird definitiv nicht besser.
Richtig. Zufällige Tippfehler in einer Software führen niemals dazu, dass die Software plötzlich neue, brillante Funktionen entwickelt. Und die DNA ist ja der komplexeste Informationscode, den wir überhaupt kennen.
Absolut.
Die Idee, dass ungerichtete, zufällige Mutationen, was ja im Grunde Kopierfehler sind, plötzlich höherwertige, komplexere biologische Baupläne hervorbringen sollen, das widerspricht laut Van Noy grundlegend der Informationstheorie.
Und das wirft natürlich eine ganz wichtige Frage auf, der sich Hoyle in seinem Buch dann ebenfalls stellt.
Welche?
Naja, wenn die harte Mathematik und die Prinzipien der Informationstheorie so massiv gegen diese Idee des Zufalls sprechen, warum gilt die Makroevolution dann in unserem gesamten Bildungssystem und in den akademischen Institutionen immer noch als dieser unantastbare Standard?
Ja, das habe ich mich beim Lesen auch gefragt. Wenn die Zahlen von Hoyle wirklich stimmen, dann müssten die Fachzeitschriften doch eigentlich voll von Debatten darüber sein.
Sollte man meinen, ja?
Hoyles Antwort darauf ist in der Quelle aber gar nicht biologischer Natur, sondern tief soziologisch.
Richtig. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass Hoyle hier massiv die Soziologie der Wissenschaft kritisiert.
Wie meint er das?
Er spricht von einer enormen institutionellen Trägheit. Er nennt es eine Mauer des Schweigens. Sein Argument ist, dass sich unsere wissenschaftliche Gemeinschaft und unser Bildungssystem dermaßen tief in das Paradigma des Darwinismus investiert haben, dass ein Kurswechsel nahezu unmöglich geworden ist.
Weil da so viel dranhängt.
Genau. Ganze Karrieren, massive Forschungsgelder, Fakultäten, jahrzehntelange Lehrpläne. Das alles hängt an dieser einen Theorie.
Es ist im Grunde ein gigantischer sozialer Druck. Hoyle behauptet ja in der Quelle sogar, dass wissenschaftliche Fachjournale dazu neigen, jede noch so abenteuerliche Stützhypothese zu publizieren.
Solange sie das Fundament rettet.
Exakt. Solange sie das evolutionäre Fundament rettet. Aber wehe, jemand zweifelt den fundamentalen Mechanismus des Zufalls selbst an. Dann prallt man gegen diese Mauer des Schweigens. Man wird akademisch komplett ins Abseits gedrängt.
Das ist eine enorm harte Kritik an der vielbeschworenen Objektivität der Wissenschaft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie von einem renommierten Insider kommt.
Total.
Vanoy zieht hier dann noch eine weitere Quelle hinzu, um das abzurunden. Nämlich Carl Henry Hoyles Werk God, Revelation and Authority.
Ah, wo Hoyles Thesen analysiert werden.
Richtig. Denn Hoyle stand nach seiner Berechnung vor einem massiven intellektuellen Problem. Er hatte mathematisch für sich bewiesen, dass das Leben auf der Erde unmöglich durch Zufall entstanden sein kann.
Okay.
Aber als säkularer Wissenschaftler weigerte er sich strikt, das Wort Gott in den Mund zu nehmen. Er brauchte also eine andere Erklärung, woher diese hochkomplexen, instruierten Biomoleküle stammten.
Und seine Schlussfolgerung? Also, die klingt ja fast wie das Drehbuch von einem Science-Fiction-Film.
Ja, das tut sie.
Weil Hoyle die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung auf der Erde ja ausgeschlossen hatte, postulierte er einfach, dass das Leben aus dem Weltraum auf die Erde gebracht worden sein muss.
Panspermie nennt man das oft in anderen Kontexten.
Er argumentiert laut Quelle, dass eine unbenannte kosmische Intelligenz für das Leben verantwortlich ist, einfach um den Zufall als Schöpfer zu ersetzen.
Es ist der faszinierende Versuch eines wirklich brillanten Geistes, die Notwendigkeit von intelligentem Design anzuerkennen, weil seine eigene Mathematik das ja verlangte.
Aber ohne die Konsequenzen.
Genau, ohne die traditionellen theologischen Implikationen zu akzeptieren, die Genesis uns liefert. Er verschiebt den Ursprung des Lebens einfach in den Kosmos.
Also, was bedeutet das alles für uns? Denk mal darüber nach, was wir heute für einen massiven gedanklichen Weg zurückgelegt haben.
Es war eine ziemliche Reise.
Wir haben gesehen, wie die grammatikalische Eigenheit eines hebräischen Plurals das Wort für Zedernholz plötzlich in die Rippe Adams verwandelte.
Ja.
Wir haben verstanden, wie Genesis die philosophische Grundlage für die absolute Einheit und Gleichwertigkeit der Menschheit legt, was dann in der komplexen Interdependenz der Ehe gipfelt.
Ein wunderschöner Gedanke.
Und schließlich standen wir hier neben weltbekannten Astronomen, die mit knallharter Mathematik belegen wollen, dass der Zufall als alleiniger Architekt des Lebens schlichtweg nicht ausreicht. Und die uns zeigen, wie soziologischer Druck in der Wissenschaft Innovation verhindern kann.
Es ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass diese grundlegenden Fragen unserer Existenz niemals isoliert betrachtet werden können.
Nein, alles hängt zusammen.
Wenn man antike Texte, Philosophie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Soziologie übereinander legt, dann entsteht ein Bild, das uns zwingt, unsere etablierten Annahmen ständig neu zu kalibrieren.
Und genau deshalb machen wir das hier. Aber bevor wir diesen Tisch für heute verlassen, möchten wir dir noch einen letzten provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Einen Gedanken zum Weiterspinnen.
Genau, einen Gedanken, der auf Hoyles Theorie aufbaut. Fred Hoyle war ja bereit, den Ursprung des Lebens einer unbenannten, Intelligenz aus dem Weltraum zuzuschreiben, nur um der statistischen Unmöglichkeit des Darwinismus auf der Erde zu entkommen.
Richtig.
Aber wenn wir das jetzt mal konsequent zu Ende denken, löst das wirklich unser Problem?
Gute Frage.
Oder verschiebt es die ultimative Frage einfach nur einen Schritt weiter in die Dunkelheit des Universums hinein? Denn wenn eine kosmische Intelligenz das komplexe Leben auf der Erde entworfen hat, woher kam dann diese Intelligenz?
Das ist die ultimative Frage.
Wir danken dir, dass du dich heute mit uns durch diese dichten, herausfordernden Quellen gegraben hast. Es war uns wie immer eine absolute Freude. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.